Weltspiegel, Thema.
Hass säen, um zu gewinnen. Am Mikrofon ist Esther Saub. Kann aus Worten Gewalt entstehen? Auf diese Frage suchen wir Antworten in den USA, deren Präsident bewusst mit Worten provoziert, im Gespräch mit dem deutschen Politiker Cem Özdemir und in Mexiko, wohin die aggressive Rhetorik des US-Präsidenten immer wieder zielt. Am Mikrofon ist Esther Saub. Hat US-Präsident Trump mit seiner aggressiven Rhetorik den Boden bereitet für den rechtsextremen Terroranschlag von El Paso, bei dem mehr als 20 Menschen erschossen wurden? Arthur Landwehr berichtet für den ARD-Hörfunk aus Washington, ist also konfrontiert mit jeder Pressekonferenz und jedem Tweet des Präsidenten. Herr Landwehr, sind die USA jetzt an dem Punkt, an dem Worte in Gewalt münden?
Das ist genau der Vorwurf, der Donald Trump gemacht wird, dass seine Rhetorik gegenüber Einwanderern genau zu dem geführt hat, was in El Paso passiert ist. Er würde das zurückweisen. Er wird sagen, ich beschreibe das, was hier tatsächlich passiert. Ich bin als Präsident dafür zuständig, die Vereinigten Staaten zu schützen. Und dafür brauche ich diese Sprache, dafür brauche ich diese Begriffe, weil sie der Wahrheit entsprechen. Was man aber auf jeden Fall sehen kann, ist, dass Donald Trump einer ist, der einem diffusen Gefühl, was bei ganz vielen einfach da ist, eine Ausdrucksweise gibt. Ist es dann diese Sprache, die zu dieser Gewalt geführt hat? Das ist natürlich die Frage von Henne und Ei, die man bei so vielen Ereignissen stellen kann und muss.
Ich finde es aber schon bemerkenswert, dass er auch in seinen Reden gerne sehr versimplifiziert, was in den USA passiert. Er reduziert dann die Probleme des Einwanderungslandes USA auf das einzige Thema Einwanderung. Und manchmal hört sich das an wie ein Einpeitscher, finde ich.
Build that wall, 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 build that wall.
Baut diese Mauer. Mit drei Worten erweckt Trump den Anschein, als würde seine Mauer mit einem Schlag alle Probleme des Landes lösen. Ist er nicht eigentlich langsam selbst das größte Problem des Landes?
Ich will es mal beantworten mit einem Zitat von Barack Obama. Der hat nämlich im vergangenen Wahlkampf, der vergangene Wahlkampf ist der im vergangenen Herbst, also bei den Midterm Elections in den Vereinigten Staaten gesagt, Donald Trump ist nicht die Ursache des Problems, das wir ja haben, er ist das Symptom. Er ist derjenige, der sich zum Sprachrohr einer ganz großen Gruppe Amerikaner, vor allem Mittelstandsamerikaner macht, die sich nicht mehr zu Hause fühlen in diesem Land, die das Gefühl haben, ihre eigene Position zu verlieren, die das Gefühl haben, vor allen Dingen von den urbanen Gesellschaften in den großen Städten, von den Medien unterdrückt zu werden, dass ihre eigene Haltung, ihr Leben, ihre Lebensweise nichts mehr gilt. Deren Sprachrohr ist Donald Trump geworden. Und er nutzt eine sehr, sehr einfache Sprache, ganz bewusst offensichtlich, eine sehr, sehr einfache Sprache, um diese Menschen zu erreichen, auch um ihnen Sätze zu geben, die sie dann wiederholen können, die sie selber nutzen können und sich damit einbinden in eine einzige Gruppe.
Diese Sätze, die er seinen Anhängern gibt, können ja manchmal relativ gefährlich werden, wie ich finde. Mitte Juli hat Donald Trump 4 demokratische Kongressabgeordnete aufgefordert, zurückzugehen in die Staaten, aus denen ihre Vorfahren stammen. Und kurz danach hat sein Publikum in Greenville, North Carolina, genau diesen Tweet in einen Sprechchor verwandelt gegen die Abgeordnete Ilhan Omar.
And obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Send her back, schick sie zurück, ruft die Masse da. Und das finde ich schon ziemlich beängstigend, muss ich sagen. Ist Donald Trump ein Präsident, der Hass sät, um zu gewinnen?
Ist es Hass, was er hier gegen diese 4 Kongressabgeordneten gesagt hat, ist tatsächlich weit über die Grenze und dafür ist er heftig kritisiert worden. Denn alle 4 sind amerikanische Staatsbürger, 3 von ihnen in den Vereinigten Staaten geboren. Und das ist natürlich etwas wirklich sehr Beunruhigendes, nämlich das Land zu spalten. Also sich nicht nur abzugrenzen gegen Einwanderer, sondern das Land zu spalten in die und wir. Etwas, was es eigentlich seit der Segregation, die mit dem Ende der 60er Jahre eigentlich zu Ende gewesen sein sollte, so in der Form dann nicht mehr gegeben hat. Er nutzt diese Ressentiments und er nutzt sie, weil er eine Stimmung vorfindet. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Donald Trump ist nicht derjenige, der das sät, sondern er ist derjenige, der eine Stimmung aufnimmt, die es bei vielen gibt, die den Kern seiner Wählerschaft aufmachen und dem er dann eine Sprache und eine Ausdrucksweise gibt, um seine Klientel, seine Kernwählerschaft zu mobilisieren und dazu zu bringen, im kommenden Jahr auch wieder für ihn zu stimmen.
Verstärkt er nicht auch diese Spaltung, die er vielleicht als Präsident der Vereinigten Staaten besser vereinen sollte?
Ja, das ist natürlich so ein Topos. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist derjenige, der einen muss. Das ist derjenige, der das Parteiische zurückstellen muss, sobald er mal ins Amt gekommen ist. Und das hat Donald Trump eigentlich am ersten Tag seiner Präsidentschaft schon klar gemacht, am Tag seiner Inauguration. Darin sieht er nicht seine Aufgabe. Das ist aber das auch, was seine Anhänger an ihm so schätzen. Sie schätzen, dass er Wort hält, dass er im Wahlkampf nicht etwas anderes sagt, als das, was er dann als Präsident sagt und tut. Ich war selbst im Februar in El Paso, als er und auch die Menschen skandieren, build this wall, build this wall. Das stammte aus El Paso. Ich habe mit ganz vielen Menschen dort gesprochen und das ist das, was alle sagen. Er ist zum ersten Mal ein Präsident, der nicht auseinanderfällt zwischen seiner Rhetorik und seinen Handlungen, zwischen Wahlkampf und Präsidentschaft. Und das ist das, was sie an ihm so schätzen. Und das nutzt er, indem er provoziert, indem er seine Art des Rüpelhaften auch nutzt und indem er auch spaltet. Er mobilisiert, indem er spaltet. Und das ist für ihn eine Form der politischen Arbeit.
Sie haben, Arthur Landwehr, auch in Texas nach Antworten gesucht auf die Frage, warum US-Wähler sich für Trump entscheiden und damit auch für seine Anti-Einwanderungsrhetorik.
Brian Brands lebt in Crane, einem kleinen Ort in Texas. Hier wird Öl gefördert, Jobs gibt es genügend, illegale Immigration. Menschen, die mit öffentlichen Mitteln versorgt werden müssten, spielen hier keine große Rolle. Und doch übertragen viele ihre Sorgen um die Zukunft auf Einwanderer. Und so auch Mark Paul, der Bürgermeister von Crane.
When we have our own United States citizens suffering that aren't able.
Gleichzeitig sehen wir unsere eigenen Bürger leiden, denen nicht die gleichen Rechte gegeben werden. Es ist eine Last für unsere Arbeiter, nimmt unseren Bürgern die Jobs weg.
Takes jobs away from our citizens.
Und Mark Paul zeigt sofort auf den Präsidenten. Er sei derjenige, der das wirklich in den Griff nehme.
You know, our president is working very hard now to eliminate.
Unser Präsident arbeitet sehr hart dafür, die Einwanderung einzudämmen. Wir müssen uns um unsere eigenen Strukturen kümmern, um unsere eigenen Bürger. Wir können doch nicht unbegrenzt Einwanderer aufnehmen. Das ist es, was den Leuten am meisten Angst macht.
Und so sieht das auch Rosalinda Spinoza. Trump ist für sie derjenige, der das Problem endlich beim Namen nennt und auch handelt. Er habe erkannt, worum es geht.
I hope that immigration and
ich hoffe, dass das bei der Wahl eine große Rolle spielt. Ich bin Einwohnerin von Texas und ich liebe dieses Land. Unsere Grenzen zu sichern ist aber nicht nur für Texaner, das ist für alle wichtig. Das ist unser Land und wir müssen uns um unser Land kümmern.
Und Donald Trump greift genau diese Haltung auf. Ich bin derjenige, der unser Land wieder in den Mittelpunkt stellt. Das ist sein Markenkern. Bei einer Rede in Texas ging er sogar so weit, dass er sich selbst Nationalist nannte.
You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist.
Er wusste, dass er damit provozierte und seiner Basis ein weiteres Mal das Sagbare ausdehnte.
Das Sagbare ausdehnen, bis auf das Wort Nationalist. In Deutschland ist es ja kaum vorstellbar, dass ein Präsident sich hinstellt und sagt, ich bin Nationalist. In den USA schreckt das offenbar niemanden ab und vielleicht sogar das Wort Rassismus oder das Wort Rassist schreckt die Leute nicht mehr ab. Warum ist das so?
Ja, der Begriff des Rassismus, das ist zu einem echten politischen Kampfbegriff geworden. Übrigens ja eben nicht nur bei Donald Trump, sondern wenn man sich den Wahlkampf der Demokraten, dieser Vorwahlkampf, bei dem es darum geht, wer wird eigentlich der Kandidat oder die Kandidatin im kommenden Jahr für die Präsidentschaft, dann spielt dieses Thema Rassismus eine unglaubliche Rolle. Kamala Harris, eine der Kandidatinnen aus Kalifornien, hat Joe Biden vorgeworfen, Rassist zu sein und das hat ihn fast aus dem Rennen geworfen. So sodass dieses Thema Rassismus und wer ist eigentlich Rassist so stark politisiert ist, dass man kaum noch damit umgehen kann. Ich selbst als Journalist benutze es auch ganz bewusst nicht, sondern ich versuche zu beschreiben und genau zu sagen, präzise zu sagen, was der eine oder der andere sagt. Und vor allen Dingen auch zu beschreiben, welche Wirkung es auf das Publikum hier hat. Denn die Wirkung auf ein deutsches Publikum, für die wir ja berichten, ist eine völlig andere als auf ein Publikum hier in den Vereinigten Staaten mit einer anderen politischen Kultur. Deshalb versuche ich, solche Kampfbegriffe in der Berichterstattung zu vermeiden und stattdessen präzise zu beschreiben, was gesagt wurde, in welchem Zusammenhang es gesagt wurde und welche Wirkung es auf das Publikum hier hat.
Wenn man jetzt aber nur beschreibt, was gesagt wird und das nicht bewertet, helfen wir dann nicht als Journalisten auch dabei mit, dass das Sagbare ausgedehnt wird, dass Worte salonfähig werden, die es vielleicht mal nicht waren?
Ich sehe das nicht so, sondern ich sehe ja auch gerade die Aufgabe des Journalisten in der Distanz. Politische Kampfbegriffe zu nutzen oder auch überhaupt Begriffe zu nutzen, die dann jeder für sich als Projektionsfläche für seine eigene Vorstellung benutzen kann, das führt genau dazu, dass wir zu dieser Spaltung kommen, dass wir zu unpräzisen Vorstellungen kommen und vor allen Dingen zu Vorurteilen. In dem Moment, in dem wir Schubladen aufmachen und auf diese Schubladen einen Begriff schreiben, in dem Moment machen wir genau das, was wir ja eigentlich verhindern wollen, nämlich dass es eine klare, eine offene, eine objektive Auseinandersetzung mit einem Thema gibt. Und genau deshalb glaube ich, dass es für Journalisten richtig ist, solche Begriffe zu vermeiden und stattdessen die Beschreibung der Wirklichkeit an diese Stelle zu setzen.
Einschätzungen von Arthur Landwehr, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Washington.
Weltspiegel, Kontext.
Präsident Trumps Wahlkampfteam sammelt Stimmen mit provokativer Rhetorik. Die New York Times berichtet, dass seit Januar in mehr als 2000 Anzeigen auf Facebook das Wort Invasion benutzt wurde, um die Situation an der Grenze zu Mexiko zu beschreiben. Der junge Mann, der am 3. August in einem Supermarkt in der Grenzstadt El Paso mehr als 20 Menschen erschossen hat, schrieb als Begründung, die Tat sei eine Antwort auf die hispanische Invasion von Texas. Meine Kollegin Stefanie Dott war von Mexiko aus unterwegs an genau dieser Grenze. Stefanie, wie sieht denn diese angebliche Invasion aus?
Aus Sicht der Bewohner dieser beiden Grenzorte gibt es keine Invasion, sondern gibt es eine Gemeinschaft, die seit jeher eng miteinander verwoben ist. Also in El Paso gibt es 80% der Bewohner, die hispanischer Herkunft sind. Und man kann sich das so vorstellen, Schulkinder gehen von der einen auf die andere Seite der Grenze zur Schule. Die Arbeiter gehen von der mexikanischen Seite in Amerika zum Arbeiten. Und alle sind eng miteinander verwoben. Und das war auch die Reaktion nach diesem Anschlag. Die Menschen haben gesagt, wir sind hier in der Grenzregion, wir werden immer vereint sein. Man kann uns hier nicht zu Fall bringen.
Sie waren ja in Ciudad Juárez. Wie haben Sie denn überhaupt mitbekommen, dass da drüben dieser fürchterliche Terroranschlag stattgefunden hatte?
Ja, wir standen gerade am Fuße einer der Hauptgrenzbrücken, die quasi das Zentrum von Ciudad Juárez und das Zentrum von El Paso miteinander verbindet und haben eigentlich gerade Interviews geführt zum Thema Migration, als ein Alarm auf allen Handys angegangen ist. Wir haben das Handy aufgemacht und sehen eine Active Shooter Situation, also eine aktive Schießerei findet gerade auf der amerikanischen Seite statt. Und das war dann auch sofort Gesprächsthema unter allen, die da an der Grenze standen. Die Mexikaner sind aber insgesamt sehr ruhig geblieben, muss man sagen, und haben weiter die Grenze passiert. Also es ist kein großes Chaos ausgebrochen, aber die Menschen haben sich natürlich Sorgen gemacht. Vielleicht zum Hintergrund, Ciudad Juárez ist eine der gefährlichsten Städte Mexikos. Allein im Juli gab es 136 Morde. Die Stadt ist gebeutelt sowohl vom illegalen Drogenschmuggel in Richtung der USA als auch vom Waffenhandel aus den USA. Während El Paso eigentlich seit Jahrzehnten als eine der sichersten Städte der USA gilt.
Sie sind dann rübergegangen auf die US-amerikanische Seite, also nach El Paso, um von dort aus für die ARD zu berichten. Was war das für eine Situation, die Sie da vorgefunden haben?
Wir haben erstmal abgewartet, bis es auf den Handys nicht mehr hieß, dass die Situation aktiv ist, und haben uns auf den kurzen Weg zu dem Walmart begeben, der nur 4 Kilometer Luftlinie von der Grenze entfernt lag. Das muss man auch für den Hintergrund verstehen, warum sich wahrscheinlich dieser mutmaßliche Attentäter diesen Walmart ausgesucht hat. Polizei hat geschätzt, 1000 bis 3000 Menschen waren zum Zeitpunkt des Attentats in dem Walmart gerade am Einkaufen. Und als wir dort angekommen sind, haben wir vor allem eine erstmal sehr unübersichtliche Situation vorgefunden. Rund um den Tatort war alles weiträumig abgesperrt, Hubschrauber sind geflogen, und das war erstmal eine sehr chaotische und verzweifelte Situation der Menschen.
Sie waren ja eigentlich in der Region unterwegs, um eine Reportage zu drehen über Notunterkünfte für Flüchtlinge auf der mexikanischen Seite, wohin die US-Behörden die meisten Migranten von El Paso aus zurückschicken.
Emily ist 18 Jahre alt. Sie will erst mit uns sprechen, als uns niemand beobachtet. Sie hat eine Tortur hinter sich. Erst die Flucht aus Guatemala, zu Fuß, mit dem Zug, durch die Berge. Im Mai kommt sie in den USA an und wird von ihrer Familie getrennt, da sie gerade so schon volljährig ist. Meine Mutter sagte, nein, das ist meine Tochter, ihr könnt sie nicht mitnehmen. Bei ihr ist das ein anderes Verfahren, haben sie geantwortet. Sie hat sie weinend angefleht und trotzdem haben sie mich mitgenommen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Selbst nach der Rückführung nach Mexiko bleibt sie von ihrer Mutter getrennt. Sie konnte nicht in derselben Unterbringung bleiben. In der Grenzstadt Ciudad Juárez lebt sie nun im nächsten Elend, wie tausende Asylsuchende. Sie warten auf ihren Termin beim Migrationsgericht in den USA. Windpocken grassieren in den Zentren, die Verzweiflung steigt. Einige geben freiwillig auf.
Also eine verzweifelte, chaotische Situation, die Sie da erlebt haben. Stefanie Dott, war es einfach reinzukommen in diese Unterkünfte?
Unterschiedlich. Es gab eine Unterkunft, die hat uns relativ schnell Zugang gewährt. Man muss dazu sagen, es gibt derzeit 15 dieser Notunterkünfte in Ciudad Juárez. Die sind alle eigentlich von Freiwilligen oder von Kirchen betrieben. Erst jetzt in der letzten Woche hat die erste Notunterkunft aufgemacht, die offiziell von der Stadt betrieben wird. Die meisten anderen Notunterkünfte machen es Journalisten nicht sehr leicht, dort Zugang zu bekommen. Die, aus der wir gerade den Ausschnitt gehört haben, die wollte uns eigentlich nicht reinlassen. Und wir haben da wochenlang immer wieder angefragt. Und uns wurde dann am Ende doch der Zugang gewährt. Wir konnten dort auch unbeaufsichtigt mit den Menschen sprechen. Also uns stand jetzt niemand als Aufpasser zur Seite, wie man das manchmal erlebt als Journalist. Und genau deshalb haben wir dann auch solche Geschichten hören können.
Und die 18-jährige Emily hat sich Ihnen dann anvertraut mit ihrer Geschichte. Da gehört ja auch was dazu. Wie haben Sie dieses Vertrauen aufgebaut?
Wir haben lang mit ihr gesprochen. Wir haben uns erstmal natürlich ohne Kameras unterhalten, haben gemerkt, diese Frau hat wirklich furchtbare Dinge erlebt, sowohl auf der US-Seite, also die Bedingungen, die sie geschildert hat, bezogen sich ja nun auch erstmal auf die amerikanische Seite, aus der US-Haft, aus der in der letzten Zeit immer wieder auch schreckliche Berichte gedrungen sind. In El Paso sind auch Kinder in diesen Haftbedingungen gestorben. Und diese junge Frau hat eben geschildert, was ihr dort widerfahren ist, wie die Grenzbeamten mit ihr umgegangen sind. Und wir haben das Interview dann erst geführt, als es schon Nacht war, als es überall dunkel war und als sie sich in einer Ecke wohlgefühlt hat, in der sie keiner beobachten konnte. Und zwei ihrer Freundinnen haben aufgepasst, dass auch wirklich keiner der anderen Bewohner dieser Notunterkunft und auch keiner der arbeitenden Menschen in dieser Unterkunft davon etwas mitbekommt.
Jetzt ist ja die Stimmung zwischen Mexiko und den USA ziemlich angespannt. Mexiko musste sich auf ein Abkommen mit der US-Regierung einlassen. Die Nationalgardisten machen die Grenzen Mexikos für Migranten dicht nach Süden hin. Sonst hätten Mexiko Strafzölle gedroht. Wie empfinden denn die Mexikaner diese Situation, diese quasi Erpressung durch Präsident Trump?
Einerseits muss man sagen, sind viele Mexikaner froh, wenn die Beziehungen zu den USA irgendwie überhaupt weitergehen. Also es besteht einfach eine große wirtschaftliche Abhängigkeit. 2016 hat Mexiko Waren im Wert von 346 Milliarden Dollar in die USA exportiert. Das ist einfach eine ganze Menge. Zum anderen sind sie frustriert, gerade auch, weil der Präsident López Obrador, der seit Januar im Amt ist, in seinem Wahlkampf versprochen hat, sich zu emanzipieren von den USA. Und mir hat gerade gestern ein Mexikaner gesagt, die USA haben Mexiko weiterhin fest in der Hand und mich enttäuscht das massiv. Ich hätte mir das anders gewünscht, dass das endlich endet.
Immerhin hat Mexiko ja relativ scharf reagiert auf den Anschlag von El Paso, hat rechtliche Schritte angekündigt zum Schutz der Mexikaner, die in den USA leben. Ist sowas juristisch überhaupt möglich?
Was diese rechtlichen Schritte genau sein sollen, das blieb ja erstmal recht vage. Es wurde dann von Seiten des Außenministers der Wille geäußert, eine Auslieferung des mutmaßlichen Täters nach Mexiko zu beantragen. Als Grund sollte genannt werden der Terrorismus gegenüber den Mexikanern, die in den USA leben. Rechtsexperten schätzen das bisher als eher schwierig ein und sagen, wenn das funktionieren sollte, dann von rechtlichen Vertretern der Opfer, die diese Klage beantragen und einreichen müssten. Meine Einschätzung, erstmal war die Aussage da, um das Gesicht zu wahren und auch einfach um Solidarität zu zeigen mit den Menschen an der Nordgrenze, denen die mexikanische Regierung gerade relativ wenig Schutz bieten kann.
Einschätzung von meiner Kollegin Stefanie Dott aus Mexiko-Stadt.
Weltspiegel, der andere Blick.
Hassrhetorik funktioniert am besten in Schwarz-Weiß. Hier die Guten, dort die angeblich Bösen. Viele Reden des US-Präsidenten folgen diesem Schema und auch hierzulande wird es gern genutzt, insbesondere von der AfD. Ein deutscher Politiker, der das zu spüren bekommen hat, ist der grüne Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir. Mit ihm bin ich telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Özdemir.
Guten Tag, Frau Saub.
Versuchen wir mal ein Gedankenspiel. Sie kommen ja aus Bad Urach, unweit von Stuttgart. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Also Sie haben eine ganz ähnliche Biografie wie die demokratischen Abgeordneten, denen Präsident Trump vorgeschlagen hat, dorthin zurückzugehen, wo Sie angeblich herkommen. Wäre es vorstellbar, dass Kanzlerin Merkel Ihnen etwas Ähnliches vorschlägt?
Die Bundeskanzlerin macht es nicht, aber die Partei, die seit kurzem im Bundestag sitzt, die AfD, macht es. Die hat es ja sogar schon mal in den politischen Aschermittwoch gemacht, wo dann die ganze Masse der AfD-Anhänger johlte, abschieben, abschieben, als mein Name fiel.
Als Ihr Name fiel, das hat mich sehr gewundert. Wieso sind die Leute so wütend auf Deutsche, die nicht Schmidt oder Müller heißen? Alle Schmidts und Müllers mögen mir das jetzt verzeihen.
Also bei mir schießen sie sich ja ganz besonders ein, von Gauland über Weidel bis zu Meuthen. Ich vermute, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die Art, wie ich mich mit der AfD auseinandersetze, ein bisschen eine andere ist, wie es vielleicht manche andere machen. Ich greife sie jetzt nicht einfach an und sage, ihr seid böse Rassisten. Ich versuche ihnen dieses Recht streitig zu machen, dass sie definieren, wer ein richtiger Deutscher ist und wer es nicht. Natürlich gehört die AfD zu Deutschland, aber ich tue es eben auch. Und was ich im Bundestag in meiner Rede ja versucht habe, ist deutlich zu machen, dass wir dieses Land lieben. Wir lieben unsere Heimat. Wir machen sie nicht bei jeder Gelegenheit schlecht, aber die AfD macht es. Die AfD, von der werden sie nichts Positives über Deutschland hören, sondern von der werden sie nur hören, wie schlecht das Deutschland ist, wie schlimm alles ist. Die machen dieses Land bei jeder Gelegenheit schlecht und am liebsten hätten sie eine Fremdherrschaft, nämlich eine Herrschaft von Herrn Putin. Und das sollten ihre Anhänger wissen. Das sind schon schöne Patrioten, die das Land einer Fremdherrschaft unterstellen wollen. Und eigentlich alles, was dieses Land großartig liebenswert macht und von vielen respektiert, verachten sie.
Gut, das sei jetzt mal dahingestellt, welche Herrschaft sich die AfD wünscht. Festhalten kann man, dass sie Wörter etablieren, so ähnlich wie das auch Präsident Trump macht. Also auch AfD-Funktionäre nennen manche Migranten Invasoren. Oder es gibt ein Zitat von Alice Weidel aus einer Bundestagsrede von 2018, wo sie Burkas und Kopftuchmädchen zitiert hat, von alimentierten Messermännern sprach. Das klingt wirklich wie Donald Trump.
Ja, dazu braucht man keinen Trump. Die haben wir ja auch hier. Die AfD, die Salvinis, die Orbans, wie sie alle heißen. Von denen haben wir in Europa ja nun auch genug. Und ich glaube, es besteht schon ein Zusammenhang zwischen der Verrohung der Sprache, für die die AfD in besonderer Weise steht. Sie haben Beispiele genannt. Ich könnte weitere hinzufügen. Abgeordnete, Mitarbeiter, die andersdenkende Wahlweise, ich zitiere, erlegen, an die Wand stellen, aus dem Helikopter werfen, sagen, das ist eben die Grundlage dafür, dass dann eben andere halt auch Waffen benutzen. Und dass das eben kein Tabu mehr ist. Das heißt, es wird der Eindruck erweckt, da sind sich alle einig, dass es hier ein massives Problem gibt, dass es Handlungsbedarf gibt und einige trauen sich eben, diesen Handlungsbedarf entsprechend zu entsprechen und zur Selbsthilfe zu greifen. Also von der Sprache der AfD zu den Feindeslisten der Rechtsradikalen bis zum rechtsradikalen Terror ist es ein schmaler Grat und man kann das eine vom anderen nicht trennen. Darum ist es wichtig, glaube ich, dass wir wieder einfordern, dass es ein Mindestmaß an Respekt gibt, Umgangsform, Diskussionskultur. Von mir aus nennen sie es deutsche Sekundärtugenden. Eins ist nur klar, die AfD hat damit so ziemlich gar nichts am Hut.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, Herr Özdemir, dass Sie gar nicht informiert werden, wenn Sie auf irgendeiner Liste der Rechten stehen. Ist das immer noch so?
Ich habe ein Schreiben vom 7.8. dieses Jahres datierend bekommen, wo ich unterrichtet werde über eine Datensammlung aus dem rechten Spektrum, wie es so schön heißt. Das Interview war davor. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse draus. Was soll ich sagen?
Wenn wir nochmal in die USA schauen, wo der Präsident eine Sprache benutzt, die hart an der Grenze zur Gewalttätigkeit vielleicht changieren kann, ist es da der Fall, dass die Grenze von der Rhetorik zur Gewalt überschritten wird?
Ja, die Menschen vor Ort sehen es auf jeden Fall so. Das kann man ja sehen an den Protesten, die ihm da begegnen, dass sie schon den Zusammenhang sehen von seinen Worten zu den Taten. Aber das ist natürlich ein besonders perfides Beispiel. Wenn der Chef, also der erste Mann des Landes, eine solche Sprache pflegt, die das Land spaltet und die einen zu Außenseitern erklärt und die anderen zu Insidern erklärt, und zwar gar nicht mal entlang der Nationalität, sondern entlang derer, die für ihn und entlang derer, die gegen ihn sind, wird es natürlich besonders absurd. Wie will man da als Lehrer, wie will man da als Menschen der Kirchengemeinde oder wo auch immer versuchen, den Bürgern zu erklären, dass man sich mit Respekt begegnen soll, dass man sich zuhört, dass man sich ausreden lässt, wenn der wichtigste Mann im Staat jeden Tag all diese Werte mit Füßen tritt. Gott sei Dank sind wir so weit noch nicht in Deutschland, dass es einen Ministerpräsidenten oder gar eine Bundeskanzlerin oder einen Bundespräsidenten gibt, der diesen Hass zelebriert. Aber wir müssen aufpassen. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass die AfD in Sachsen vorne liegt, erste Partei werden könnte. Und da ist schon ganz entscheidend, dass wir zwei Dinge machen. Nämlich zum einen, dass wir immer deutlich machen, dass wir es nicht akzeptieren, dass die Werte dieses Landes ins Gegenteil verkehrt werden. Aber eben natürlich auch, dass wir schauen, wie es passieren kann, dass Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt zur AfD gehören, wie die dort landen können und was man künftig tun kann, damit das nicht passiert.
Jetzt ist ja Europa und ist Deutschland sehr eng verflochten mit den USA. Glauben Sie, dass sich die deutsche Außenpolitik vielleicht auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte anders positionieren sollte gegenüber diesem Präsidenten, der immer wieder den Hass schürt?
Wichtig ist vor allem, dass wir unterscheiden zwischen den USA und Präsident Trump. Die USA ist so viel mehr als Präsident Trump. Das sieht man, wenn man sich in den Bundesstaaten bewegt, in den Städten bewegt. Aber auch in Washington selber, nehmen Sie das Repräsentantenhaus, wo die Demokraten ja die Mehrheit zurückerkämpft haben und sich fremdschämen für ihren Präsidenten, den sie gerade haben. Aber die Gefahr ist groß. Nochmal 4 Jahre einer Präsidentschaft Trump, ob die amerikanischen Institutionen das überleben werden, heil, das bleibt abzuwarten. Denken Sie an den Einfluss aufs Verfassungsgericht. Und wenn er dann noch die Mehrheit in einer der beiden Kammern dazu hat oder gar beide Kammern gewinnen sollte, dann glaube ich, wird es sehr schwer werden für die amerikanische Demokratie als liberale Demokratie zu bestehen. Insofern darf man bei allem Glauben an gute Institutionen den Einfluss von Menschen, die nicht an Demokratie glauben, nicht unterschätzen. Und es bleibt abzuwarten, ob die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie funktionieren. Für uns in Europa bedeutet es in jedem Fall ein Weckruf. Ein Weckruf nämlich, dass sich die Demokratie nicht von alleine verteidigt, sondern dass wir was dafür tun müssen. Das geht aber mehr als die Abwehr gegenüber den Salvinis und Weidels und wie sie alle heißen, sondern es umfasst auch als Lehre aus den USA, dass wir nicht zulassen dürfen, dass uns was Gleiches passiert wie bei der Trump-Wahl oder bei Brexit, dass ein Teil unserer Bevölkerung uns verloren geht und nachher so wählt, dass wir uns alle die Augen reibend anschließen. Also muss man auch das Gespräch suchen in der gemeinsamen Republik. Das ist aber sehr schwer angesichts der Filterblasen, mit denen wir es zu tun haben, die ja auch dazu führen, dass viele Menschen nur noch die Meinung von Gleichgesinnten hören, mit verzerrten Wahrnehmungen der Realität, die die Wut eher verstärkt. Also wir müssen nach Foren suchen, wo wir gemeinsam ins Gespräch miteinander kommen. Nicht unbedingt immer einig sind, aber zumindest zuhören.
Zuhören und dagegenhalten, sagt der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Weltspiegel-Podcast Hass säen, um zu gewinnen. Am Mikrofon war Esther Saub, die Redaktion hatte Stefan Rocker.